Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Was hier im Hintergrund plätschert, ist ein Trinkbrunnen im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg. Einer von mehr als 30 Brunnen, die dort stehen und Menschen an heißen Tagen mit frischem Trinkwasser versorgen. Das gehört zur Klimaanpassungsstrategie des Bezirks. Und genau die gucken wir uns heute genauer an. Denn nach diesem Extremsommer drängt sich ja die Frage auf, wie wir unsere Städte klimafest machen. In Baden-Württemberg haben einige Orte über 50 Hitzetage erlebt, also Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Da heizen sich vor allem Städte wahnsinnig auf und kühlen nachts auch nicht mehr runter. Stellt sich nicht nur die Frage, wie wir im städtischen Raum damit umgehen, sondern auch, wer das eigentlich tut. Und genau dieser Frage bin ich nachgegangen. Ich bin Ann-Kathrin Büsker und wir machen heute gemeinsam einen Stadtspaziergang, und zwar mit den beiden hier.
Herzlich willkommen in Friedrichshain-Kreuzberg. Ich bin Clara Herrmann, die Bezirksbürgermeisterin.
Und ich bin Leonie Lauch, die Klimaanpassungsmanagerin im Bezirk.
Herrmann ist gewählte Grünen-Politikerin, Lauch Angestellte in der Verwaltung. Die beiden sind maßgebliche Treiberinnen von Klimaanpassung in ihrem Kiez.
Wir sind im Nordkiez von Friedrichshain und das ist ein Kiez, der sehr geprägt ist von Menschen, die hier wohnen, in klassischer Altbaustruktur. Wir sind super dicht besiedelt und haben ganz wenig Freiflächen und Grünflächen.
Wir stehen gemeinsam am Schleidenplatz, unweit der Ringbahnstation Frankfurter Allee. Ursprünglich war der dreieckige Platz mal komplett von Straßen umschlossen, aber die auf der Westseite wurde kurzerhand zur Fußgängerzone und teilweise entsiegelt. Denn Grünpflanzen statt Steine bedeuten Verdunstungskälte statt Aufheizung. Außerdem kann hier Regenwasser versickern. Auf einer wenige Quadratmeter großen Fläche vor uns wuchert es krautig. Ein bisschen was blüht noch. Schmetterlinge und andere Insekten flattern herum.
Genau, hier stehen wir jetzt vor einer entsiegelten Fläche. Die, und das ist immer ein großes Thema, entsiegeln ist das eine und dafür auch Mittel einwerben. Und dann kommt die Frage der Pflege und wie kann es eigentlich bepflanzt werden. Und genauso wie viele andere Kommunen ist das auch, sind die Bezirke da einfach wahnsinnig schlecht ausgestattet. Es gibt eigentlich kaum Mittel für die Pflege von solchen Flächen. Es sind so ein paar Centbeträge pro Quadratmeter im Jahr. Also es reicht eigentlich für eine Maat. Und deswegen haben wir hier im Bezirk einfach das wahnsinnig große Glück, dass es sehr viele engagierte BürgerInnen gibt und Initiativen, die sich dafür einsetzen. Und diese Fläche jetzt von dem Verein Green Kiez gepflegt wird, der hier auch im ganzen Kiez ziemlich aktiv ist und hier eben auch diese Blühwiese angelegt hat und sich auch darum kümmert.
Die klimaangepasste Stadt funktioniert hier also nur, weil Menschen sich einbringen. Der Bezirk selbst kann die Konzepte machen, Geld für die Umsetzung einwerben und diese beauftragen. Um das Projekt aber langfristig gelingen zu lassen, braucht es die BürgerInnen der Stadt, sagt Klimaanpassungsmanagerin Leonie Lauch.
Auf jeden Fall, also so wie die finanzielle Lage ist und da, wir stehen ja auch viel im Austausch mit anderen KlimaanpassungsmanagerInnen deutschlandweit und ich glaube, die Herausforderungen sind unterschiedlich, aber bei diesen Themen dann doch ähnlich, dass einfach die Finanzierung auch fehlt und dass gerade diese grüne Infrastruktur, die wir sozusagen ausbauen und was ja auch erklärtes Ziel ist, auch politisch, dass das in der Praxis dann oft einfach keine entsprechende Finanzierung gerade für die Unterhaltung dieser Flächen auch gibt. Für die Herstellung gibt es dann teilweise noch Fördermittel, aber eben gerade diese langfristigen Themen und da wirklich das auch stärker als grüne Infrastruktur zu verstehen, ist ein Thema, weil man hört es schon, dieser Begriff für solche Flächen ist hier in Berlin Straßenbegleitgrün. Und ich glaube, das sagt schon viel darüber aus und ich glaube, da muss sich einfach grundlegend was ändern in der Wahrnehmung und auch in der Wertschätzung.
Beim Spaziergang durch Friedrichshain-Kreuzberg kristallisieren sich also schnell zwei konkrete Themenfelder heraus. Das eine ist ein grundsätzliches Umdenken gegenüber Natur in der Stadt. Diese müsse als zentraler Bestandteil verstanden werden, als Wert für den städtischen Raum, nicht als nice to have. Und entsprechend braucht es dann eben auch finanzielle Mittel oder Engagement, die Flächen langfristig zu unterhalten. Die Geldfrage ist eine der ganz zentralen Fragen, die uns später noch konkreter begegnen wird. Erstmal aber überqueren wir die vierspurige Frankfurter Allee, die den Kiez durchschneidet. Auf der anderen Seite der durchrauschenden Autos wartet auf uns der kommunale Bürokratie-Dschungel.
Ja, herzlich willkommen in unserer Schulzone, in der Jane-Goodall-Grundschule. Hier in der Scharnweberstraße sind wir jetzt.
Stellt Clara Herrmann die nächste verkehrsberuhigte Zone vor. Poller verhindern, dass Autos vor die Schule fahren können. Es gibt Tischtennisplatten, mehrere Blumenkübel, große Bäume spenden Schatten.
Und man sieht auch, finde ich, jedes Mal, wenn ich hier bin, dass es echt gut angenommen wird. Also es sitzen eigentlich immer irgendwie Leute hier, halten sich aus. Ich glaube auch durch die Schule und den Eisladen.
Zugegeben, in dieser voll versiegelten Fußgängerzone wirkt erstmal wenig Klima angepasst. Die Besonderheit steht hier unscheinbar an der Seite, drängt sich an das Regenrohr der Schule. Eine große Regentonne.
Wir sehen jetzt hier eine der ersten Gehwegregentonnen in Berlin. Wir haben auch das versucht, das thematisch anzugehen und zu gucken, wie schaffen wir es, dass mehr solcher Tonnen auch im öffentlichen Raum aufgestellt werden können.
Denn dieser Extremsommer hat ja gezeigt, Bäume und Stadtgrün sind total super, aber brauchen ziemlich viel Wasser, gerade dann, wenn es so trocken ist. Und damit nicht die AnwohnerInnen ihr Trinkwasser aus dem dritten Stock runterschleppen müssen, steht hier Regenwasser zur Verfügung, erklärt Leonie Laug.
Das Prinzip ist relativ leicht. Die werden sozusagen an das Regenfallrohr angeschlossen, also da, wo das ganze Regenwasser auf die Dachfläche fällt. Das wird dann sozusagen im Fallrohr gesammelt und fließt dann direkt in die Regentonne und kann dann zum Gießen genutzt werden. Das hat mehrere Vorteile. Es kann einmal genutzt werden zum Gießen der Pflanzen, haben wir gerade darüber gesprochen. Das spart Arbeit und Trinkwasser, weil eben direkt Regenwasser genutzt wird und es entlastet auch das Kanalsystem, weil wir eben hier im Bezirk und auch im ganzen innerstädtischen Bereich in Berlin die sogenannte Mischwasserkanalisation haben. Das heißt, das Regenwasser fließt mit dem Schmutzwasser aus den Haushalten sozusagen in ein Kanalsystem und so 30 bis 60 Mal im Jahr, was tatsächlich sehr häufig ist, läuft das über und gelangt dann eben auch in die Spree und den Landwehrkanal und führt dort zum Fischsterben und einfach die Gewässerqualität leidet auch massiv drunter. Deswegen ist eben das erklärte Ziel auch der Schwammstadt und Regentonnen sind eigentlich eine sehr schöne niedrigschwellige Möglichkeit, das sozusagen zu stärken.
Schwammstadt, der Name ist Programm. Bei diesem Konzept der Stadtplanung geht es darum, Wasser in den Städten zu halten. Der Regen soll zum Versickern in Grünanlagen geleitet werden oder in Speichern landen, wie eben der Regentonne in Friedrichshain. Statt es abzuleiten, wird Wasser so für trockene Zeiten aufgespart und auch Starkregen kann so abgepuffert werden. Und so eine Regentonne aufzustellen, das klingt nach einer total einfachen Lösung. Aber Vorsicht, wir sind ja hier schließlich in Deutschland. Erstmal musste Leonie Laug klären, was überhaupt alles gemacht werden muss, damit die Tonne aufgestellt werden darf.
Auf jeden Fall die Verwaltung, also die Mitarbeiterin in der Verwaltung, weil das dann ist eine Frage, was für eine Genehmigung braucht es da? Es gibt sogenannten Anliegergebrauch und sogenannten Sondernutzung. Das sind dann so technische Details, wo man anfängt, sich da reinzufuchsen. Das wurde dann anfangs auch unterschiedlich gehandelt in Berlin. Dann hat sich irgendwann die obere Straßenverkehrsbehörde wurde dann gefragt und hat sich quasi eingemischt und gesagt, nee, als Sondernutzung und jetzt 2 Jahre Pilotierung. Das hat dann in dem Sinne geholfen, dass es erstmal so einen Rahmen, sag ich mal, von oben auch gibt, was in der Verwaltung manchmal sehr hilfreich sein kann. Und dann ging es bis zu Detailfragen, so wie viel Kaution muss denn hinterlegt werden? Und da sind teilweise Summen gefallen, dann steht keine Regentonne, weil welche Initiative soll hunderte oder sogar vierstelligen Betrag Kaution zahlen? Ne? Also das sind dann alles so Diskussionen, die im Hintergrund laufen. Und deswegen war das aus Verwaltungsperspektive auf jeden Fall ein großer Meilenstein. Wir werden auch heute noch von sehr vielen Kommunen tatsächlich auch gefragt, so hey, wie habt ihr das gemacht und was sind die Voraussetzungen?
Voneinander zu lernen, mitzubekommen, wie andere Kommunen das angehen, das ist super wichtig. Man stelle sich mal vor, in jeder Kommune müsste man immer wieder bei Null anfangen. Deshalb gibt es in Deutschland eine zentrale Anlaufstelle, das Zentrum Klimaanpassung, das Kommunen und kommunale Träger miteinander vernetzt, sie berät und Hilfestellung leistet. Beauftragt vom Bundesumweltministerium. Wir verlassen jetzt mal kurz Berlin-Friedrichshain und klingeln durch bei Dr. Simone Potschun, Senior Advisor beim Zentrum Klimaanpassung. Frau Potschun, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Nehmen wir mal an, ich als Zuständige in meiner Kommune, ich würde jetzt Klimaanpassung umsetzen wollen. Wie würde das Zentrum Klimaanpassung mir helfen können?
Nun, das Zentrum Klimaanpassung bietet Unterstützung bei fachlichen Fragen. Sagen wir zum Beispiel, wie fange ich es an, wenn ich jetzt die Aufgabe habe, ein Klimaanpassungskonzept zu erstellen? Wir unterstützen aber auch bei Fördermöglichkeiten, was es gerade gibt, schnell und niederschwellig über die Hotline zum Beispiel. Und was auch sehr gerne angenommen wird, sind unsere wöchentlichen Spotlights zu allen Themen rund um Klimaanpassung. Also egal, wo man steht, kann man sich da abholen lassen und sagen, okay, das Thema interessiert mich, dann nehme ich teil. Und die Grundannahme bei uns ist immer, dass wir versuchen, das umfangreiche Erfahrungswissen, was ja durchaus schon da ist, zusammenzutragen, zu bündeln und es für alle nutzbar zu machen. Also wir schaffen auch eine offene Atmosphäre, dass ein Austausch gelingen kann.
Genau. Sie haben gerade das Stichwort Klimaanpassungskonzept ja schon genannt. Das ist sozusagen für so eine Kommune die Basis, auf der alles andere dann passiert. Also ich sag mal die Datengrundlage, wo man dann zum Beispiel weiß, ah, da in der Ecke müssen wir was gegen Starkregen tun.
Genau, das kann auf jeden Fall die Basis sein. Es muss nicht zwangsweise, es kann auch ein integriertes Stadtentwicklungskonzept sein, was Klimaanpassung mit aufnimmt oder andere Konzepte, in denen Klimaanpassung auftaucht. Aber ein Klimaanpassungskonzept ist schon ein sehr guter Start, weil man da eine Betroffenheitsanalyse mit drin hat und schaut, wo ist wer betroffen, dann einen Maßnahmenkatalog zusammenstellt, welche Klimaanpassungsmaßnahmen in Frage kommen und idealerweise auch schon Zuständigkeiten festlegt, wer wäre denn dafür zuständig, wen müsste man ansprechen und sich in der Kommune lokal vernetzt. Denn Vernetzung ist wirklich wahnsinnig wichtig für so eine Querschnittsaufgabe, wie die Klimaanpassung eine ist.
Jetzt haben Sie schon beschrieben, wie wichtig die Vernetzung ist, sicherlich auch die Vernetzung der Kommunen untereinander. Wenn man jetzt so über die letzten Jahre sich die Entwicklung anschaut, kann man da schon davon sprechen, dass da wirklich auch sich eine Kompetenz immer stärker aufbaut, dass alle immer stärker von den anderen lernen können?
Ja, also das würde ich sagen auf jeden Fall. Das Zentrum Klimaanpassung feiert ja dieses Jahr sein 5-jähriges Bestehen. Also seit 2021 unterstützen wir Kommunen dabei, Klimaanpassung praktisch vor Ort umzusetzen. Und wir sehen auch in unserem Angebot, wir müssen immer weitergehen. Am Anfang waren sehr viel grundlegende Sachen, die gefragt waren. Und jetzt gehen wir auch immer mehr ins Detail und sagen so Klimaanpassungsmaßnahme im Detail, Mulden, Rigolensysteme, alle möglichen auch ingenieurswissenschaftlichen Sachen, wo man wirklich ins Detail geht, werden immer mehr nachgefragt. Also daran sieht man es und man sieht es aber auch an der Community, die immer weiter wächst und sich austauscht. Wir haben zum Beispiel jährlich auch die Vernetzungskonferenz, wo wir immer mehr fortgeschritten haben. Es gibt auch Klimaanpassungsmanager, oft sind die ja befristet besetzt, die jetzt mittlerweile in der zweiten oder sogar schon dritten Kommune sind und sich da, genau, da Klimaanpassungsmanagement umsetzen.
Wo würden Sie sagen, hakt es noch?
Man hat dieses Jahr ja sehr gut die Dringlichkeit. Klimaanpassung ist auch sehr viel mehr in den Medien vertreten als die letzten Jahre. Und es hakt natürlich, das hört man auch viel, an personellen Kapazitäten, an der langfristigen Ausfinanzierung. Und oft ist es dann der Schritt vom Konzept, was ja finanziert ist, in die tatsächliche langfristige Umsetzung. Und da gilt es, teilweise kreativ zu werden, teilweise die Politik zu überzeugen und zu schauen, wie kommen wir dahin? Was wir gerne in der Beratung sagen sind, was sind denn ohnehin Maßnahmen? Wenn ich ohnehin eine Sanierung vornehme, wie kann ich Klimaanpassung da mitdenken? Wie kann ich da konkret rangehen? Oder Huckepackmaßnahmen? Das heißt, wie kann man Klimaanpassung bei anstehenden Sanierungen, bei Gebäuden, vielleicht auch bei Liegenschaften, aber auch im Straßenraum ein bisschen neu und kreativer denken. Man sieht jetzt mittlerweile in größeren Städten auch gerne diese umgewandelten Parkplätze, wo steht, ich war mal ein Parkplatz und dann ist es auf einmal eine Grünfläche mit Bänken, die eben auch die Sicht auf die Stadt oder auf Innenstädte verändern kann, wie es auch in Zukunft aussehen kann.
Genau. Frau Putschon, vielen Dank für die Eindrücke zu Ihrer Arbeit.
Sehr gerne.
Und damit gehen wir zurück nach Berlin-Friedrichshain. Gemeinsam mit der grünen Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann und der Klimaanpassungsmanagerin Leonie Lauck stehe ich am nächsten Trinkbrunnen, direkt neben einer vielbefahrenen Straße. Eine Frau kommt vorbei, erfrischt ihre Hände am Wasserstrahl und trinkt einen Schluck. Die Brunnen würden gut angenommen, sagt Clara Herrmann, aber sie seien natürlich ein Kostenfaktor.
Ja, in dem Fall für die Berliner Wasserbetriebe, aber Thema zu 100% erkannt, weil es gerade eine Debatte ist im Land Berlin, ob es weiterhin Trinkbrunnen und auch einen Ausbau von Trinkbrunnen geben kann, weil die Unterhaltung natürlich, die Wasserbetriebe, die das betreiben, investieren da Personal. Da kommen ja regelmäßig Leute vorbei, warten, gucken danach. Und ja, bisher gab es da im Landeshaushalt Unterstützung für die Wasserbetriebe. Und jetzt ist die Frage, ob es das in Zukunft noch geben kann. Und ich glaube, angesichts dieses Hitzesommers stellt sich die Frage eigentlich nicht.
Da hört man jetzt auch ein bisschen den Berliner Wahlkampf raus. Im Fall der Brunnen sprechen wir über eine Frage der Länderfinanzen, weil die Wasserbetriebe eben ein landesweiter Betrieb sind, kein kommunaler. Aber nach dem Hitzesommer stellt sich ja nun auch die Frage, ob und wie die Kommunen finanziell besser ausgestattet werden können für den Zweck der Klimaanpassung. Denn den Kommunen in Deutschland fehlt es an Geld. Viele sind stark verschuldet. Und ausgerechnet Klimaschutz und Klimaanpassung sind keine kommunale Pflichtaufgabe, sondern freiwillige Leistungen. Und vielfach ist da eben kein Geld für da. Es gibt Förderprogramme des Bundes, über die Pilotprojekte kofinanziert werden dürfen. Aber um hier Geld zu bekommen, muss man erstmal das passende Förderprogramm finden, einen umfangreichen Antrag stellen und es braucht Eigenmittel. In Berlin aber wurden die zusammengekürzt, erklärt Clara Herrmann.
Und das behindert so sehr, ja. Wir hatten in den letzten Jahren immer aus dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm als Bezirke 200.000 Euro, also jeder Bezirk. Und mit diesen 200.000 Euro, da war die Auflage, macht was im Bereich Klima. Und wir haben damit Maßnahmen gemacht, mit denen wir Millionen Fördermittel in den Bezirk geholt haben. Und du musst eben oft Eigenanteile darstellen. Das hat ein unglaubliches Zugewinn gegeben. So, und diese Mittel wurden jetzt einfach gestrichen. Das sind dann so Sachen, die uns im Alltag so blockieren und behindern, weil wir jetzt krampfhaft gucken müssen, wenn wir noch Fördermittel irgendwo anwerben wollen, wie kriegen wir einen Eigenanteil dargestellt? Und das sind teilweise, da geht es nicht um viel Geld, ne?
Wir reden hier über Eigenmittel, die es auch dann noch bräuchte, wenn eine sogenannte Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung eingeführt würde, wie die SPD das ja aktuell fordert. Über diesen Ausnahmebestand im Grundgesetz dürfte der Bund Aufgaben der Kommunen im Bereich Klimaanpassung mitfinanzieren, allerdings nur zu etwa 60-70%. Das restliche Geld müssten also Länder und Kommunen beisteuern. Die Union ist ohnehin skeptisch ob dieser Idee, will das Grundgesetz nicht mit Aufgaben überfrachten und verweist auf das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Die Kommunen bekommen dadurch auf 12 Jahre angelegt alle zusammen rund 60 Milliarden Euro. Gut, aber nicht ausreichend, sagt Clara Herrmann.
Ja, aber ganz ehrlich, bei der großen Aufgabe, vor der wir stehen, nämlich die Transformation unserer Städte, ist das nicht viel. So, und ehrlicherweise höre ich, dass ich alle Probleme mit dem Sondervermögen lösen soll, von der kaputten Schultoilette bis zur Parkanlage. Und da könnte ich das Geld 100.000 Mal ausgeben. Also von daher, wir haben da Maßnahmen auch, die wir vorhaben, auch im Bereich Klima. Wir warten da noch auf eine Freigabe des Hauptausschusses und dann schauen wir mal weiter. Aber ich glaube, wir müssen wesentlich stärker in die Grundstruktur. Und da hilft es natürlich schon, so eine gesetzliche Verankerung zu haben.
Am Ende ist es also auch eine Frage von Prioritäten. Wie wichtig ist es uns, im Vergleich zu anderen Dingen, Städte klimafest zu machen? In Zeiten Klammerkassen ist das eine schwierige Entscheidung, weil Schulklo sanieren oder Straßenbäume pflanzen, das möchte ja eigentlich niemand gegeneinander aufrechnen. Aber nicht nur hier entsteht eine Konfliktsituation. Auch die Entscheidung darüber, was auf dem begrenzten Raum in der Stadt stattfindet, birgt gesellschaftlichen Sprengstoff. Das zeigt sich auch am nächsten Ort unseres Spaziergangs.
Hier gerade sind wir jetzt in einer neueren Schulzone, also eine weitere Schulzone an der Modersohn-Schule. Und man sieht eben, dass wir hier auch Sitzgelegenheiten, Tischtennisplatten haben.
Auch hier an der Modersohn-Schule wurde ein Straßenabschnitt für den Autoverkehr gesperrt. Die Straße soll großflächig entsiegelt werden, nur das kommt nicht so richtig gut an bei allen. Im Juli wurden die Poller geklaut. Aktuell versperren klassische Absperrbarken die Zufahrt.
Das ist nicht der Dauerzustand, genau. Die Absperrbarke ist eigentlich nicht der Dauerzustand.
Wo Straßen gesperrt werden, kommt kein Durchgangsverkehr mehr durch und es gehen Parkplätze verloren. Nun hat Friedrichshain-Kreuzberg zwar einen sehr guten öffentlichen Nahverkehr und Clara Herrmann verweist darauf, dass ohnehin ein großer Teil der Menschen hier im städtischen Raum kein Auto besitzen würde, aber bei denjenigen, die einen Parkplatz brauchen, da kommt die Verknappung dennoch nur bedingt gut an. Das Thema bietet Konfliktpotenzial.
Also es eignet sich immer schnell, irgendwie da ein Thema hochzuziehen oder einen Skandal draus zu machen. Jeder Poller, der aufgestellt wird, ist dann im wahrsten Sinne des Wortes Thema im Bezirksparlament oder in der Medienwelt. Aber worum es ja geht, ist nicht, dass wir Menschen ärgern möchten. Und ich persönlich finde die Poller jetzt auch nicht ästhetisch besonders toll. Ja? Aber die Erfahrung zeigt einfach, wenn wir Maßnahmen, wie wir sie hier umsetzen wollen, für die Menschen vor Ort machen wollen, das heißt mehr Platz schaffen für Kinder zum Spielen, mehr Sicherheit, Verkehrssicherheit schaffen, mehr Platz für Grün, für lebenswerte Städte, wo ich auch mal einen kühlen Ort finde, dann kann ich mit dem Platz, den ich habe, halt nur begrenzt umgehen. Und dann muss ich eben mich im Zweifel entscheiden. Und wir entscheiden uns dann gegen den Parkplatz und für die Entsiegelung und das Grün.
Das ist die Sicht einer grünen Politikerin. Und man muss einfach festhalten, im Berliner Wahlkampf hat das Thema parteipolitisch Mobilisierungspotenzial. FDP und CDU zum Beispiel plakatieren gegen den Poller-Wahnsinn, wie sie es nennen. Erst letzte Woche legte die Berliner Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, einen Entwurf für eine Verwaltungsvorschrift vor, die das Aufstellen von Pollern erschweren soll. Die Bezirke müssten sich dann bei Durchfahrtssperren mit größeren Auswirkungen mit der Senatsverkehrsverwaltung abstimmen. Und auch bereits bestehende Poller könnten gemäß der geplanten Regeln nochmal auf den Prüfstand kommen. Ein Argument der CDU, die Sicherheit. Einsatzfahrzeuge zum Beispiel, die müssten zu jeder Zeit durchkommen. Müssen die Poller erstmal weggeräumt werden, dann könnte das wertvolle Zeit kosten. Ohne Poller funktioniere das aber eben nicht mit den Fußgängerzonen, so die Erfahrung in Friedrichshain. Verbotsschilder alleine würden nicht reichen, sagt Clara Herrmann. Und sieht hier auch eine Grundsatzfrage.
Also das Auto nimmt einfach im Verhältnis sehr, sehr viel Platz weg. Und das ist dann eine Gerechtigkeitsfrage.
Verschiedene Studien haben außerdem in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Autos zur Aufheizung städtischer Räume beitragen, beziehungsweise die Abkühlung über Nacht hemmen. Aber auch Platz für PKWs gehört eben zu den Interessen, die im Rahmen von Klimaanpassungsmaßnahmen austariert werden müssen. Unser Spaziergang durch Friedrichshain, der kommt langsam an ein Ende. Wir erreichen unsere letzte Station.
Wir stehen hier vor der Zwingli-Kirche, auch ein denkmalgeschütztes Gebäude. Genau, das heißt, auch hier gab es eine Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Was für ein Baum kann hier eigentlich gepflanzt werden, weil eben diese Fassade noch sichtbar sein soll. Da hinten gibt es eine Grundschule, auch die ist geschützt. Auch da war sozusagen die Sichtachse Thema. Also das sind dann alles so Themen im Detail. Und eben dieses Thema Leitungsbestand. Wir haben ja auch eine Fernwärmeleitung, die hier quasi einmal langläuft, Trinkwasserleitung.
Klimaanpassungsmanagerin Leonie Lauck hat bei ihren Plänen offenkundig eine ganze Menge Aspekte zu jonglieren. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat seit Dezember 2024 sowohl ein Klimaschutz als auch ein Klimaanpassungskonzept. Damit ist man eher vorangegangen als das Land Berlin, das erst im Jahr darauf ein Klimaanpassungsgesetz verabschiedet hat. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann ist darauf erkennbar auch stolz.
Ja, wir sind der Bezirk, ich glaube, wir haben das sehr deutlich gemacht, der an sehr vielen Stellen natürlich Auswirkungen sehr frühzeitig merkt. Wir haben eine hohe Belastung, was die Themen Hitze und so weiter anbelangt. Aber wir sind auch der Bezirk, der sich traut, Probleme anzupacken und neue Wege zu gehen.
Und da den politischen Willen hat. Ne? Also man muss schon sagen, dass Sie hier sind, dass das Bezirksparlament einfach den Willen hat. Also bei uns wird verhältnismäßig wenig gefragt, so warum wird denn das gemacht und warum ist das notwendig, sondern warum macht ihr denn nicht mehr? Und das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Und auch, dass es meine Stelle hier gibt als Klimaanpassungsmanagerin, braucht ihr auch dann erstmal jemanden, der sagt, okay, wir wollen das, wir wollen hier Fördermittel für beantragen. Und ich glaube, da spielt schon der politische Wille und in dem Fall auch Sie als Bürgermeisterin schon auch eine große Rolle, um das einfach anzugehen und da auch Prioritäten drauf zu setzen. Gerade auch, glaube ich, diese Querschnittsstelle so zu besetzen, ist, glaube ich, total wichtig. Und ich glaube, neben den ganzen Ressourcenfragen ist das schon auch ein Thema. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe so. Es müssen verschiedenste Akteursgruppen ran und wir müssen das, in der Verwaltung spricht man so schön von dem Silo-Denken durchbrechen. Ne? Also, weil es eben eine Aufgabe ist, die betrifft ganz viele Bereiche. Es ist eine Gesundheitsaufgabe. Es geht einfach um den Gesundheitsschutz. Es geht darum, dass wir in den Städten noch leben können. Es geht um soziale Einrichtungen, um Bevölkerungsgruppen, die vielleicht besonders schützenswert sind oder auch besonders betroffen sind. Es geht um die grüne Infrastruktur, haben wir heute ganz viel drüber geredet, um das Regenwasser, es geht um unsere Gebäude. Das hängt an vielen Stellen zusammen und ich glaube, diese Zusammenhänge aufzuzeigen und da auch gut zusammenzuarbeiten und an einem Strang zu ziehen, ist irgendwie total wichtig.
Sagt Klimaanpassungsmanagerin Leonie Lauck. Egal, ob Klimaanpassung also als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz steht oder nicht, umsetzen lassen wird sie sich nur gemeinsam, wenn alle kommunalen Akteure mitmachen. Ab dem 14. September ist übrigens Woche der Klimaanpassung des Zentrums für Klimaanpassung. Gelegenheit für Kommunen, sich schlau zu machen, aber auch für Privatleute. Und eins ist übrigens allen klar, die daran arbeiten. Klimaanpassung hat Grenzen. In einer 1,5 Grad wärmeren Welt bleibt vieles noch so irgendwie handhabbar. Wird die Welt aber wesentlich heißer, verpuffen viele Bemühungen. Klimaschutz und Klimaanpassung sind deshalb gleich wichtig. Danke für Ihr Interesse an beidem und an der Umweltsendung. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.